Hallo, liebe Liebenden, wir starten gerade 9 vor 9 und überlegen, wann Kinder schreien, wenn man ihnen das Internet abdreht.
Immer.
Das sind die Digitalthemen der Woche, genau. Dann können wir eigentlich jetzt direkt Schluss machen. Ja, Lasi und Stefan sind wieder mit an Bord. Und ja, wir verhandeln die Digitalthemen der Woche. Fangen wir doch mal an mit Lars.
Ja, ich habe, muss ich mal kurz räuspern, ich habe ein interessantes PDF gefunden. Und zwar von, warte mal, wie heißt sie? Stiftung Neue Verantwortung, sagte mir vorher nichts. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Wahrscheinlich, Gunnar, du als politischer Mensch. Und zwar sind es Regeln für faire digitale Wahlkämpfe.
Oh.
Ich habe es bislang überflogen, habe die Zusammenfassung gelesen und habe den Rest nur kurz überflogen, so ein paar Grafiken. Ich finde es aber eigentlich ein sehr interessantes Thema, gerade so, wenn man, ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Folgen auch immer wieder mal über Politik im Digitalen gesprochen, auch über das ganze Thema, inwiefern Facebook oder Twitter eben auch politische Aussage, politische Werbung eben fact-checken sollen oder eben, wenn es halt Lügen sind, löschen sollen oder darauf hinweisen sollen, dass es Lügen sind. Und da ist mir eben in dem Zusammenhang dieses Papier über den Weg gelaufen, was ich ganz interessant finde. Und zwar gibt es da ja schon so einen klaren Unterschied noch zwischen Regulierung von politischer Werbung im Offline oder im TV oder im, ich weiß gar nicht, ob es noch Regulierung so bei Plakaten gibt, und eben im Digitalen. Also es ist ja so, im TV dürfen ja, glaube ich, alle oder müssen oder dürfen alle Parteien, die jetzt für eine bestimmte Wahl zugelassen sind, sollen eben auch TV-Werbung schalten. Es gibt Regulierung, wie viel Werbung es so gibt. Es ist immer eingebettet in einem redaktionellen Umfeld, meistens zumindest. Und es ist ja auch so ein tieferes Targeting funktioniert ja nicht jetzt im TV. Man weiß halt nur, okay, das sind Leute, die gucken ARD oder das sind Leute, die gucken RTL 2, mehr aber auch nicht. Und die Zeit ist natürlich noch, nach der man sich richten kann. Und das alles trifft ja im Digitalen nicht zu. Also zum einen wird sich da irgendwie auf die Selbstregulierung der Plattform verlassen, zum anderen, sind viele Dinge einfach nicht definiert. Und das finde ich schon alles ja sehr interessant und eben auch so diesen Ansatz oder diesen Aufruf, dass es eigentlich faire Regeln für einen fairen digitalen Wahlkampf geben muss. Das, dem würde ich jetzt erstmal beim Überfliegen dieses Papiers so unterschreiben.
Bloß mit welcher Ausrichtung, also was willst du da regulieren? Willst du Zeiten regulieren? Willst du, weiß ich nicht, also beim Fernsehen ist es ja klar, die bekommen halt bestimmte Slots zugewiesen, je nach Größe, glaube ich auch, ja.
Ja.
Und ansonsten sind sie selber für die Inhalte verantwortlich. Das wird ja dann auch immer eingeblendet.
Ja.
Also mir würden jetzt halt nicht so viele Sachen einfallen, die man da machen könnte, ne?
Ja, das ist halt die Frage. Aber ich meine, erstmal so eine Problemdarstellung ist, glaube ich, erstmal wichtig. Also, dass da durchaus was, was getan werden sollte oder dass zumindest mal, dass es da ein Problem gibt. Also zum einen, das Thema Mikrotargeting hatte ich schon erwähnt, dass man natürlich im Digitalen kannst du halt sagen, du willst jetzt nur Leute, die sich für, die arbeitslos sind und sich männlich sind und sich für, AfD interessieren, die willst du nur erreichen. Damit förderst du natürlich das ganze Thema Polarisierung, auch eine gewisse Spaltung, was wie gesagt in anderen Wahlkampfformaten, Offline-Wahlkampfformaten nicht so der Fall ist, dann ist es ja auch so, Facebook hat ja diese Transparenzregeln jetzt, das ist aber wie gesagt eher so eine Selbstregulierung, Twitter, TikTok verbieten politische Werbung oder erlauben politische Werbung nicht, da wäre die Frage, was ist überhaupt politische Werbung, sind es nur das, was Parteien machen, was ist mit Stiftungen, mit Organisationen, was ist mit Privatpersonen oder Politikern, Politikerinnen und Politikern, also da ist wirklich, das sind so viele Aspekte hier, die da irgendwie bedacht werden, was die Sache auch schwierig macht, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da was nötig ist und das wird sich jetzt vielleicht im US-Wahlkampf dann eben nochmal deutlicher zeigen.
Naja, auch auf der anderen Seite, hast du schon mal versucht, irgendwelche politischen Inhalte über Ads bei Facebook zu verbreiten, Lars?
Nee.
Ja, aber ich habe Rückmeldungen von vielen Organisationen, sogar von Bundesbehörden, ja, dass fast alles, was mit Politik zu tun hat, erstmal abgelehnt wird bei den Ads.
Achso, genau. Also ja? das ist so. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Also jetzt ich persönlich nicht, aber
egal. Für
Kunden haben wir durchaus immer Themen gemacht, die man halt als im weitesten Sinne als politisch darstellen könnte.
Genau.
Und da gibt es durchaus Regelungen, das ist wahr.
Und sie wird fast immer abgelehnt, ja. Egal, ob das jetzt um Entwicklungspolitik geht oder irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, ja, okay, okay, das ist jetzt also überhaupt nicht kritisch oder irgendwie strittig. Wenn es um Verschwörungstheorien geht, ja, dann weiß man immer nicht, ist es jetzt pro, contra oder so, kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber ich glaube, da hat jetzt dann mal irgendwie Facebook so diese Cambridge Analytica-Macke, ja, dass sie erstmal alles absäbeln. Das ist natürlich auch nicht okay, ne?
Ja.
Ja. Ja, Stefan, hast du schon Erfahrungen gemacht?
Ich? Ich habe da überhaupt keine Erfahrung, das weißt du doch.
Das stimmt. Nächstes Thema.
Nee, aber seht ihr viel politische Werbung? Also ich sehe nicht viel, muss ich sagen, in meinem Stream. Ich meine, ich äußere mich jetzt auch nicht so wahnsinnig oft, gerade auf Facebook jetzt. Ich meine, im Grunde nutze ich Facebook kaum noch. Äußere mich da aber jetzt auch nicht so wirklich oft politisch. Und ich sehe kaum politische Werbung, muss ich sagen.
Kaum.
Also, jetzt deutsche politische Werbung.
Ich weiß nur von einer täglichen Politikstunde, dass auch die Bundeszentrale da immer wieder Probleme hat, Ads zu schalten. Ist fast immer unmöglich. Wenn es jetzt sag mal vielleicht so Sozialthemen sind, dann geht das durch. Und ich selbst mit meinen Sachen, das sind ja doch meistens wirtschaftsrelevante Themen, wenn es da irgendwie um Politik geht, in irgendwelchen Zusammenhängen, auch keine Chance. Da wird es immer abgelehnt. Also zumindest bei Facebook. Bei anderen, bei Google etc. habe ich jetzt keine Erfahrung. Ja.
Also ich kann wirklich nicht mitreden, da ich ja Facebook nur noch beschalle und sonst nichts mehr mache. Ne? Ich kriege da nichts mehr mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fällt halt immer die übliche Twitterei auf, aber das haben wir ja auch schon behandelt. Ja.
Diese Stiftung Verantwortung ist übrigens so ein Think Tank, die sich also regelmäßig über politische Themen Gedanken macht und auch immer sehr, sehr gute Studien veröffentlicht. Also zum Thema KI-Forschung haben sie auch einiges vorgelegt. Also ist ein ganz guter Club, die machen immer ganz gute Arbeit, das nur mal so am Rande. Ja,
genau. Werden finanziert von unter anderem Robert-Bosch-Stiftung, glaube ich, Bertelsmann-Stiftung. Ich denke auch, das Auswärtige Amt soll, glaube ich, auch mit Finanzierung oder Förderer, soll auch eine Förderung machen. Also durchaus renommierte und breite Förderung, glaube ich. Also insofern sicher auch etwas, wo man man sich auch mal angucken kann und mal so Denkanstöße bekommen kann.
Ja. Stefan, deine Digitalthemen.
Naja, ich bin natürlich auf dem Weg zum Mond. Ne? Ich bin die Rakete quasi eingestiegen. Ja, weißt du, was es geht, Gunni?
Nee.
Größenwahn. Ja, Peter Altmaier hat doch die Rakete Gaia X gestartet.
Ach so, die Rakete.
Wie Rakete geht's ab, sagt der Häse, gell? Ja, also Gaia X geht wieder durch die Presse und es wird natürlich kontrovers diskutiert. Ja, der Herr Altmaier und sein französischer Kollege sind natürlich optimistisch und es gibt die anderen, die eben nicht optimistisch sind. Wirtschaftsforscher sagt, der Vorsprung der amerikanischen Cloud-Unternehmen ist nicht mehr aufzuholen. Ja, und Netzpolitik, der Markus Becketal hat ganz knallig gesagt, bei den großen Namen kann es eigentlich nur schief gehen. Deutsche Telekom und Siemens haben es eigentlich nie geschafft, ein Projekt erfolgreich durchzuführen in so einem Umfeld. Ich bin gespannt. Ich sehe es hoffentlich nicht so negativ, ja, aber es wird natürlich darauf ankommen, was wird jetzt nun wirklich geliefert? Was kommt im Endeffekt daraus für eine deutsche europäische Datensouveränität und was ist das auch im Genauen?
Sowas gab es ja unter Girac auch schon mal, ne? Theseus hieß das auch, oder? Wie hieß das nochmal? Wo man diese europäische Antwort auf Google aus dem Boden stampfen wollte.
Das war die Suchmaschinenversuche, ja. Der
genau, und da gibt es ja bis zum heutigen Tage gibt es bei mir immer so eine Rubrik Girac des Tages als Akt des Versagens, weil das ja auch also ziemlich in die Grütze gegangen ist. Ne?
Das wird natürlich auch zitiert, ja, auf der anderen Seite scheint so ein Fokus Richtung einerseits Unternehmensdaten zu liegen. Also man hat gesagt, Konsumentendaten, das hat man eh schon verloren. Und auch so ein bisschen Schwerpunkt Richtung Industrie 4.0 zu liegen, was ja irgendwo auch noch gerade Industrie, deutsche oder gar europäische Stärken sein könnten. Allerdings dürfen die internationalen Unternehmen auch mitnehmen, also Amazon und Co., solange sie sich an die Leitprinzipien halten. Heißt es hier von Herrn Altmaier.
Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Das hat mir ja auch der Mr. Hidden Champion gesagt, der Professor, wie heißt er nochmal? Hermann Simon, genau, so, der sagte, wir sollten nicht versuchen zu konkurrieren auf dem Feld, wo es um Konsumenten geht, um B2C, sondern wir sollten mitmischen, wenn es um B2B geht. Und das ist ja da mal auch bei Industrie 4.0 oder Machine-to-Machine-Kommunikation, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass man da, und da sind die Unternehmen auch, besonders in Deutschland, ja schon sehr, sehr weit, ja, was da mal so Sensorik anbelangt und mit welchen Systemen gearbeitet wird. Industrie 4.0 Anwendung, obwohl es im Regierungsumfeld ja auch eher schlecht als recht gegangen ist, aber da ist, glaube ich, der Fokus richtig, richtig gesetzt und da sind die Silicon Valley Größen dann eher schwach auf der Brust, ne?
Ja. Schauen wir, wie es weitergeht. Was glaubt ihr, wie viele Führungskräfte in Deutschland und Frankreich kennen denn Gaia X? Wissen, was das ist?
5%.
Hast du eine Antwort?
Ich habe eine Antwort.
Dann würde ich sagen, kann man da nur mit Ja oder Nein antworten oder gibt es da eine Nachfrage, die soll noch sagen, was es ist?
Prozentzahl.
Ich würde sagen 12.
23 bzw. 22% Umfrage von Hewlett-Packard, also in Auftrag gegeben von Hewlett-Packard, hat der Michael Kroker entsprechend veröffentlicht, finde ich trotzdem noch ganz schwach. Ihr wart ja noch pessimistischer.
Ja. Naja, ich meine, kommt drauf an, wie man fragt. Ja. Kennen Sie, ne? Dann sagt man natürlich, ja, kenne ich. Ja.
Wenn man was dann, ist das denn?
ja, genau. Ja, hat irgendwas mit der Mondlandung zu tun, ja. Genau. Sagt der Pfeifer. Ja.
Sagt der Pfeifer. Jetzt weiß ich, wie der Blogbeitrag auf einmal heißen wird. Irgendwas mit der Mondlandung. Und danke, Gunni.
Bitte. Ja, mein Digitalthema der Woche hat zu tun mit der Social Bar. Kennt ihr die Social Bar?
Ich andauernd, ich werde so zugespammt
von Facebook dem Thema. Ja, es war ja mal eine große Bewegung, die in Berlin entstand. Also es ging um digitale Weltverbesserung. Es sind immer NGO-Projekte vorgestellt worden, bei den Social Bars in Berlin gestartet. Dann hat sich das in ganz Deutschland ausgebreitet vor über 10 Jahren. Vor 10 Jahren startete das Ganze in Bonn. Und der Witz dabei ist, ich glaube, die Social Bar in Bonn ist die letzte Social Bar, die übrig geblieben ist, wo es einmal um NGO-Themen geht, die da mit digitalen Mitteln, sagen wir mal so, es kann ein Start-up sein, wo es um Thema Lebensmittelsicherheit geht oder Versorgung von Menschen, die obdachlos sind und vielen anderen Dingen oder eben auch Projekte in der dritten Welt. Die werden da vorgestellt. Gestern war Jubiläum in Bonn, die 50. Ausgabe im 10. Jahr. Und der Witz ist, dass so ein Team von Jüngeren mal so eine interaktive Landkarte gemacht haben. Und wo man dann eben draufgehen kann, alle 50 Social Bars sind dort aufgeführt. Man kann draufgehen, so eine kleine Reise, und dann kann man sehen, also 150 Social Bars mit 130 Vortragenden. Und die Themen, die verhandelt werden, sind immer 3 Themen pro Social Bar, die in 20 Minuten vorgestellt werden. Ganz interessant, also das ist gestern halt zelebriert worden. Und die 2 Sessiongeber der ersten Social Bar vor 10 Jahren haben gestern auch nochmal vorgetragen. War ganz witzig, nur so am Rande, als mein Digitalthema der Woche, 50. Social Bar in Bonn. Und es geht weiter, und die Initiatorin sagte, sie macht das mindestens bis zur Rente. Ja. Also da geht's weiter.
Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, hab leider. Abends ist immer ein bisschen schwierig bei mir.
Genau, ja, da schreien die Kinder im Hintergrund dann immer. Ne? Ja, genau. Ja, haben wir sonst was?
Ja, ich muss dich jetzt mal wieder oder uns jetzt hier mal an den Pranger stellen, ja.
Mach.
Warum erreichen wir auf LinkedIn keine organische Reichweite mehr? Der Thomas Hutter hat einen Bericht geschrieben, da wir jetzt alle LinkedIn zuspammen mit immer mehr Inhalten, jetzt hier Videos jede Stunde da hochladen, kommt es zu keiner organischen Reichweite mehr. Würde ich begrüßen, ich sehe ja dich ständig, Gunnar, ich sehe uns ständig mit irgendwelchen Sachen. Es wird ein bisschen viel und es wird jetzt auch irgendwo schwierig, in diesem Wust an Informationen, ob Video oder auch Text, dort noch Reichweite, Aufmerksamkeit zu erzielen. Was hilft uns denn da?
Also, erstens helfen persönliche Beziehungen. Das heißt, wenn ich sehe, ich kenne euch, wenn ich von euch Beiträge auf LinkedIn sehe, weiß ich, das interessiert mich nicht. Weg damit. Also das ist das eine. Das zweite, ich glaube, solche Projekte, wie wir es jetzt ja mit dem Live-Studio-Magazin machen, dass das eben über ein Event ausgespielt wird. Und dieser Event ist ja letztendlich, das haben wir ja gestern, als wir es durchgespielt haben, spielen ist hiermit nicht unbedingt positiv nur gemeint, hat das ja auch gewisse Gruppenfunktionen. Das heißt, es gibt eine Seite, es gibt einen Link, wo eben die ganzen Inhalte zusammen kuratiert werden eigentlich. Da kann es auch Diskussionen geben. Leute melden sich aktiv dazu an. Da geht es dann halt nicht mehr um Reichweite oder um so dieses pure Quantitative, das heißt, die so viele Leute wie möglich erreichen, sondern es geht halt darum, die richtigen Leute zu erreichen. Ich glaube, das hat schon Potenzial und da muss ich sagen, begrüße ich das eigentlich sehr, dass die dass so diese Sucht oder diese Jagd nach Reichweite und je mehr Leute man erreicht, desto besser, dass das vielleicht so ein bisschen hinterfragt wird. Das gefällt mir grundsätzlich.
Also ich kann nur spiegeln, was Stefan gesagt hat, dass natürlich viele jetzt sich aufregen darüber, dass das wirklich teilweise ungefiltert einfach alles rausgehauen wird, was man selber macht. Bei mir ist es natürlich jetzt in den vergangenen Tagen besonders aufgefallen, weil ich ja seit, glaube ich, knapp 2 Wochen die Möglichkeit habe, auch live auf LinkedIn zu streamen und quasi alle meine Follower werden dann immer direkt benachrichtigt und da sind natürlich dann auch Themen dabei, wo die einfach dann genervt sind, vor allen Dingen, wenn ich dann von morgens bis abends dann live streame. Tut mir leid, ja. Ich selber kann das irgendwie per Hand nicht steuern, weil ich ja sogar noch über einen Drittanbieter reinstreame bei LinkedIn, über Restream. Insofern ist das schon natürlich eine Schwäche. Aber auch anders gefragt, findet ihr euch eigentlich mit eurem eigenen Account zurecht bei LinkedIn?
Also ich glaube, dass ich bei weitem die Fähigkeiten da noch nicht ausspiele, die entsprechend LinkedIn entsprechend bieten würde. Es erinnert mich momentan so ein bisschen, Gunnar, an die Xing-Zeiten, als man dort von Event-Benachrichtigungen zugeballert wurde. Also in so einer Phase scheinen wir uns jetzt hier auf LinkedIn zu befinden. Auf Xing kann man sich abstellen. Ich weiß gar nicht, ob man es auf LinkedIn, also das Live oder die Events, abstellen kann. Also siehst schon, ich bin noch nicht in den Tiefen jedes Menüs von LinkedIn eingedrungen. Es ist ja auch wesentlich funktional breiter. Ja? Also wenn du LinkedIn Pulse als Blog-Plattform nimmst, ich nenne es mal Blog-Plattform, du hast eben Live, du hast Events, ja, du hast Elevate für Unternehmen, wo man dann eben die Social-Media-Schleuder anwerfen kann. Also es ist schon sehr, sehr breit aufgestellte Funktionalitäten. Da muss man sich schon ziemlich reinfuchsen, also meine Meinung. Und ich bin vielleicht 50-60% drin.
Also ich finde schon meine Timeline total chaotisch organisiert. Ja. Wenn man beispielsweise ein altes Live-Video wiederfinden will, ist das gar nicht so easy. Also diese Strukturierung der Seite ist sehr, sehr unübersichtlich. Da geht alles ineinander über irgendwie und man hat wenig Möglichkeiten zur Sortierung. Also dass man seinen Schreibtisch irgendwie aufräumen kann. Also da sind die Videos, ne, da ist das oder da sind die Blogbeiträge. Das geht alles so in einen Topf rein. Und das finde ich einfach auch scheiße organisiert. Vielleicht sollte da LinkedIn auch schon mal anfangen, dass man einfach seine Timeline besser strukturieren kann.
Also ich glaube, da wird sich sicher auch noch was tun, weil jetzt je mehr es nutzen, desto mehr wird sich da hoffe, dass sich da was tun wird. Auf der anderen Seite, also das Problem ist ja ähnlich bei Facebook, wobei man bei Facebook dann nochmal ein bisschen besser sortieren kann, zumindest so nach Formaten, das geht schon besser. Aber Suche ist natürlich auch eine Katastrophe bei, jetzt nicht Suche in den eigenen, obwohl auch schon da ist es nicht super, aber jetzt in externen Inhalten ist Suche auch eine Katastrophe. Oder irgendwie mal was wiederfinden, ich habe was bei Facebook gesehen, dann drücke ich auf Aktualisieren und versuche das dann wiederzufinden. Das ist unmöglich, das funktioniert einfach nicht, ist bei LinkedIn ähnlich. Also das zum einen, zum anderen heißt es, zeigt es aber doch auch wieder irgendwie, es muss andere Orte geben, um eben diese Inhalte zusammenzustellen. Also da sind halt diese sozialen Plattformen oder diese sozialen Medien halt echt nicht der beste Ort, ne? Sondern da geht's, dann kann man eben eher über eine eigene Webseite, eigenes Blog, eigene Content-Plattform oder was auch immer nachdenken, ne? Wo du eben diese Kuratierung halt einfach viel besser und auch viel so selbstbestimmter und kontrollierter angehen kannst, als jetzt auf LinkedIn zum Beispiel.
Der Klaus Eck hat noch so schön gesagt, er führt da sehr wertvolle Diskussionen auf LinkedIn. Also ich sehe das nur bei mir ganz persönlich nur punktuell. Ja. Ich schaue auch kaum in meine Newsfeeds rein, weil es mir einfach, wie auch du es gesagt hast, Gunnar, zu unübersichtlich ist und da kommt zu viel einfach an, was mich auch nicht interessiert. Vielleicht kann man da investieren und kann sich ein bisschen tailern, ein bisschen anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Ich habe es bisher nicht die Zeit gefunden und ich mir nicht die Mühe gemacht, das zu tun, wenn es überhaupt.
Naja, da kommt so eine amorphe Masse dann auf einen zu. Ne? Auf der einen Seite kriegst du Benachrichtigung vielleicht von einer ganz interessanten Debatte, die gerade zu einem Blogbeitrag dann geschrieben wird. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Spaßvögel unterwegs, die dich wirklich mit scheiß Werbung da zu spammen. Teilweise sogar in den Direktnachrichten irgendwelche Produkte oder Vermögensberatungsgeschichten dann da durch die Gegend knallen. Also das ist mir halt dann auch aufgefallen bei LinkedIn, ja. Dass da sehr viel Spam unterwegs ist halt. Ne?
Und das wird immer mehr. Also gerade so diese Kontaktanfragen von irgendwelchen Leuten, die einem irgendwas verkaufen wollen, wo du es halt schon im Profil siehst, genau. Ah ja, das ist wieder jemand, der will jetzt irgendwie, dass ich fit werde, ob persönlich oder im Beruf, keine Ahnung, das
genau.
ist schon
häufig. Genau, ja. genau. So, und ihr versucht es jetzt so kontern mit der Event-Seite dann beim Livestream oder wie?
Ganz ehrlich gesagt, wir hatten auch gar keine andere Chance, genau. weil dieses LinkedIn Live, also das Video, das Targeting nicht sauber funktioniert, über Restream zumindest mal nicht. Mhm. Und wir dann mit deutschsprachigen Beiträgen die weltweiten Follower der IBM, die Englisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch sprechen, bespammt hätten, genau wie du es gesagt hast. Ja. Das ging mal einmal, zweimal und dann scheint da irgendwas geändert worden zu sein, sowohl bei Restream oder bei LinkedIn, wir wissen es nicht genau. Mhm. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir eben ein Event einrichten, das auch über 6 Monate dauert. Und über diesen Link wollen wir jetzt jeden Dienstag unser Live-Studio ausspielen. Okay. Das ist aber im Prinzip, man muss zustimmen. Man muss diesem Event beitreten oder eingeladen werden, damit man sieht, wird also nicht aktiv dadurch in seiner Timeline, in seinem Newsfeed entsprechend beballert. Ja. Schauen wir mal, wie es geht. Aber wir sind da, glaube ich, auch wirklich noch im Beta-Stadium von sowohl LinkedIn Live wie auch LinkedIn Events und dem Targeting entsprechend. Ja. Und wollen wirklich nicht bespammen. Wir wollen die Leute erreichen, die sie interessieren. Und das scheint so momentan die Option zu sein, mit aller Vorsicht.
Ja. Kleine Randbemerkung, bei Restream kann man jetzt auch, man kann ja auch über Restream direkt einen Livestream starten und dort kann man jetzt auch Gäste zuschalten, ohne Drittanbieter. Also das, was eCam jetzt irgendwann jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen ausrollen wird, dass man direkte Gäste oder Außenschaltungen starten kann, hat jetzt Restream vor kurzem vorgestellt und ich habe gestern mit dem Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung die erste Sendung mal probiert. Geht reibungslos mit zurzeit bis zu 4, die man zuschalten kann und das soll erweitert werden auf 6 und naja, mehr als 6 hat man ja sowieso selten oder man muss wahrscheinlich dann dazu zahlen. Also der Trend geht dann dahin, dass man dann von Drittanbietern nicht mehr abhängig ist. Darauf warte ich ja auch schon seit längerer Zeit. Bei eCam Live, aber in der Beta-Version geht es schon. Und bald wird es eben auch für alle eCam-Nutzer ausgerollt. So.
Okay. Ich meine, das ist halt nochmal so ein anderer Punkt mit den Drittanbietern. Also es gibt ja jetzt ganz viele Anbieter, die eben so dieses Video-Streaming unterstützen über die unterschiedlichen Plattformen. Und auch da ist halt, ist halt wirklich sehr zeitintensiv zu gucken, was funktioniert. Also man hört dann, okay, Targeting funktioniert bei dem einen anscheinend nicht mehr, bei dem anderen soll es aber noch funktionieren. Auch da ist dann wieder so die Frage, was sagen die Anbieter selber über das, was sie können und was können sie eigentlich? Auch da gibt es gerne mal Unterschiede, was wir ja alle wissen. Also man merkt halt, es ist halt alles noch sehr viel, es ist noch sehr viel Beta, auch wenn eigentlich das Thema so Live-Video-Streaming ja jetzt nicht unbedingt so neu ist. Also ich hätte auch, oder ich hätte mir gewünscht, dass da die Anbieter auch irgendwie weiter sind und auch bessere Funktionalitäten da irgendwie anbieten und auch transparenter sind, was so die Kommunikation angeht. Also das ist wirklich eine Katastrophe teilweise. Und auch da geht es natürlich, da sind wir wieder bei dem mit der organischen Reichweite. Ich denke mal, wenn ich jetzt persönlich 57 Millionen Euro im Monat in LinkedIn-Werbung investiere, da werde ich wahrscheinlich zugespammt von LinkedIn-Mitarbeitern, die mir helfen wollen. Also das, ja, auch das ist halt so die Sache, die noch da mitspielt. Was auch verständlich ist, ich meine, jeder muss Geld verdienen und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Kundenservice-Levels, kann ich verstehen. Aber ja, also transparent ist was anderes.
Key Account. Ja, das ist übrigens auch ein Problem bei Zoom. Ne? Über Zoom, ab irgendeinem Paket kannst du dann auch, glaube ich, auf YouTube oder Facebook dann streamen und oder, glaube ich, eher. Nee.
Also es gibt so eine Webinar-Funktion,
glaube ich. Ja, eine Webinar-Funktion, dann kannst du, glaube ich, aber nur ein Portal auswählen. Ne? Mhm. Und die Social Bar organisieren, haben dieses Paket eigentlich gekauft und wollten gestern um 18 Uhr dann eben die Social Bar dann live streamen und es funktionierte nicht. Und dann bin ich halt eingesprungen. Ne? Da habe ich halt gesagt, okay, also ich habe ja dieses System mit dem Loopback, wo ich das Audiosignal dann rüberhole zu eCam, und dann habe ich das, also daran sieht man auch, dass das wirklich nicht stabil funktioniert, und dann kannst du auch unter die Motorhaube gucken und findest keine Lösung. Und eine Service-Unterstützung bei Zoom bekommst du gar nicht. Null. Also es gibt keinen Kundenservice bei dieser Firma. Ja, das nur so mal am Rande.
Bevor wir zu sehr die Bits und Bytes des Videostreamings abdriften, Gunni, was liegt bei dir die Woche noch an?
Ach, ja, digitale Weltverbesserung war dann gestern. Heute machen wir nochmal einen Next Talk. Eine interessante Talkrunde. Ideen für eine humanzentrierte Digitalisierung mit Katharina Röhrig. Heute um 15 Uhr. Und ja, ansonsten halt so Standardprogramm. Bundeszentrale habe ich, politische Bildung geht nächste Woche wieder weiter. Wir machen diesmal in dieser Woche Ferien, ja. Und und bei dir? Bei euch?
11 Uhr wieder Live-Studio, wie gesagt, auf LinkedIn-Events, aber ja, wir werden auch auf Twitter über den IBM-Account auch entsprechend streamen, so alles funktionieren wird. Ja, wir hoffen, dass wir da eine Stabilität jetzt reinbekommen in der Technik. Ja, unser Schwerpunkt heute ist Security, ja, und der Kommissar geht bei uns um. Der Kommissar geht um.
Und ihr macht so eine Sondersendung oder Sondersendungen zum Thema Industrieanwendung und KI, oder?
Ja, wir haben die letzten Wochen diverse Gespräche aufgenommen, und es gibt eine Serie bis Ende des Monats, immer montags und mittwochs um 11 Uhr, Industrie 4.0 delivered, Sonderausgaben des Live-Studio-Magazins, das mein Kollege Ralf Butsch, meine Kollegin Ralf Butsch und Thomas Schröer entsprechend moderieren. Ab und zu habe ich mal ein Gespräch geführt, Sie sind aber die Experten, die dann auch live für Fragen zur Verfügung stehen.
Auf fachlich hohem Niveau habe ich gestern ausprobiert, habe auch mal zwei Fragen gestellt, die sind auch direkt beantwortet worden, also sehr interaktiv. Wer sich halt für dieses Thema interessiert, industrielle Anwendungen, KI, Maschinengeschichten etc., der sollte sich das anhören und mitdiskutieren und seine Fragen stellen, gerade wenn man aus dem industriellen Umfeld kommt.
Und apropos live oder nicht live, das Ganze hier, sowohl hier unsere kleine, feine 9x9-Sendung, als auch alles das, was wir im Live-Studio produzieren und auch weitere Gespräche sind auch im sogenannten Longtail per Video verfügbar, aber auch als Audio. Wir machen das Ganze ja auch, es gibt ja auch eine Podcast-Version von diesem 9x9, da sind auch alle Links dabei, und auch das Live-Studio-Magazin, was eben jeden Dienstag live geht, auch das wird als Audio ausgespielt, und dann eben auch ausgewählte Gespräche, das wird jetzt diese Woche starten, werden auch als Audio, in Audioformat ausgespielt, eben über alle gängigen Podcast Anbieter und Podcast-Apps. Also man muss nicht immer nur live dabei sein.
Genau.
Und auch nicht immer nur per Video.
Genau. Und wir sind ja interaktiv und haben gerade noch einen Kommentar reinbekommen. Die die intelligenten Datenfunktionen beispielsweise bei Facebook sind wirklich grottenschlecht. Man versuche mal, seine Freunde aus einer bestimmten Stadt zu listen. Dies geht nur beim Heimatort. Und jetzt denken wir das im Kontext von KI. Angeblich haben wir immer keine Daten, aber meine FB-Freunde sagen mir doch oft, aus welcher Stadt sie kommen. So, ja, das nur mal als kleiner Hinweis noch von einem User auf Facebook. So, und das war's, und man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächste Woche, Dienstag, 9x9 mit dem Kindergeschrei von Lars Basche und mit einer weiteren Niederlage von Werder Bremen. Bis dann, tschüss.